ARD. NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Willkommen zwischen Hamburg und Haiti mit Philipp Abresch. Heute geht es auf eine Insel, von der viele bestimmt schon mal gehört haben, aber kaum jemand kennt sie wirklich. Die Isle of Man liegt mitten in der irischen See zwischen Großbritannien und Irland, gerade mal 50 Kilometer lang, und trotzdem fühlt diese Insel sich an wie eine eigene Welt. Was macht diese kleine Insel nur so besonders? Eine Trauminsel für Motorradfahrer wegen der legendären Routen. Ein Geheimtipp für Naturfreunde wegen der schroffen Berge. Hier fahren historische Straßenbahnen durch Nebel und Meeresluft. Hier gibt es Wein aus Rhabarber. Noch irgendwas vergessen? Bestimmt jede Menge, aber ich habe heute jemanden hier, der sich richtig auskennt. Er war gerade selbst dort auf der Isle of Man. Matthias Schuch, grüß dich.
Moin.
Tja, eine Inselnation mit über 1000 Jahren Geschichte, die bis heute darauf besteht, wir gehören nicht zu Großbritannien und auch nicht so richtig zum Commonwealth, ne? Wir sind wir, kann man das so sagen?
Auf jeden Fall. Also das ist für die sogar relativ wichtig. Die Isle of Man ist ein ganz seltsames Staatsgebilde. Da muss man auch erstmal so seine Gedanken drum wickeln. Irgendwie gehören sie schon zu Großbritannien, aber rechtlich gesehen dann doch wieder auch nicht. Das heißt, sie haben ein eigenes Parlament, sie haben eigene Gesetze, ein eigenes Staatsoberhaupt, das zufällig das gleiche Staatsoberhaupt wie Großbritannien ist, nämlich König Charles, aber nicht als König, sondern als Lord der Isle of Man, als Lord of Man. Und diese seltsame Funktion wird dadurch dann noch seltsamer, dass sie in anderen Belangen dann doch irgendwie zu Großbritannien gehören. Also Außenpolitik und Sicherheitspolitik der Isle of Man ist Großbritannien unterstellt. Es ist also eine eigenständige Nation, aber kein richtiger Staat, aber eben doch was anderes als Großbritannien, als England, als Schottland, als Wales, als Nordirland. Und darauf sind die Leute da schon ziemlich bedacht und ein bisschen stolz.
Matthias, Isle of Man, was hat dich dahin gezogen? Wolltest du schon immer mal dahin, oder?
Um ganz ehrlich zu sein, nein. Ich wusste, dass es die Isle of Man gibt, grob. Und ich wusste, dass es da Katzen ohne Schwanz gibt. Das waren so die zwei Fakten, die ich hatte.
Das hat dich hingezogen.
Naja, und dann kam irgendwann mein guter Freund und NDR-Kameramann Kevin und sagte, er würde total gerne mal gemeinsam eine Reportage für den NDR-Nordsee-Report von der Isle of Man machen. Ob wir das nicht mal zusammen angehen wollen? Habe ich gesagt, ja klar. Du, warum nicht? Hab mir das angeguckt und ich bin immer total fasziniert, wenn ich auf einen Ort stoße, von dem man weiß, dass er da ist, aber von dem man sonst gar nichts weiß und wo man sich dann so ein bisschen reinwühlen kann. Weil man muss sich das klar machen, es ist ja nicht so weit weg, es ist technisch gesehen in Europa und du weißt gar nichts, ja. Und dann war ich tatsächlich angefixt, dann habe ich angefangen zu lesen, mich ein bisschen schlau zu machen, Geschichte, was ist das für ein Ort, und ja, paar Wochen später hatten wir tatsächlich die Zusage, mach da eine schöne Reportage fürs NDR-Fernsehen. Und ich habe mich riesig gefreut und war so gespannt.
Ich musste mir das Ding ja erstmal auf der Karte genau angucken, ne? Ich wusste nämlich nicht, wo genau Isle of Man liegt. Hab's gefunden, liegt sozusagen mittendrin und trotzdem, hast du es ja gerade schon gesagt, ziemlich weit weg, eingerahmt von Irland links und der britischen Hauptinsel auf der rechten Seite. Wie bist du hingekommen? Wie kommt man da überhaupt hin?
Das ist eine ganz schön lange Reise. Also die haben einen internationalen Flughafen, man kann mutmaßlich hinfliegen. Wir haben aber die Ochsentour gewählt, das heißt, man fährt schön mit dem Auto von Norddeutschland in die Niederlande, nimmt die Fähre nach Newcastle oder Hull, fährt dann einmal quer durch England durch und nimmt dann in einem kleinen Ort namens Heysham bei Lancaster die zweite Fähre, die einen auf die Isle of Man führt. Also das sind knapp 2 Tage Reise. Das muss man wollen. Andererseits gehört es natürlich auch ein bisschen zum Abenteuer dazu. Auch wenn wir gerade sagen, man muss sich immer mal klar machen, wie groß die Welt eigentlich ist. Bei sowas lernt man das. Ja, und dann schippert man da vor sich hin und irgendwann ist man auf hoher See und vor sich sieht man so ein die kleines grünes Etwas. Ja, und denkt, ja, da ist es jetzt. Guck mal an, die gibt's tatsächlich.
Und dann die ersten Schritte an Land. Wie war dein erster Eindruck?
Anders als erwartet. Also natürlich habe ich mir alles angeguckt und man hat ja schon so ein Gespür, wie so ein Ort ist. Aber dann kommt man an in Douglas, der Inselhauptstadt. Und diese Inselhauptstadt ist so ein klassischer viktorianischer Badeort, der ehrlich gesagt so ein bisschen was von Côte d'Azur oder Nizza hat. Also da gibt es so eine ganz große Strandpromenade mit Palmen, die da stehen. Die Sonne scheint drauf, die Leute haben kurze Hosen. Hinten dran sind so schöne, große, alte Häuser. Und man denkt sich, Moment mal, also irgendwie, ich sollte doch in der irischen See sein. Sollte das hier nicht so rau und irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen englischer, britischer, britische Insel mäßig sein und dann fühlt sich so an, als wäre man irgendwie aus Versehen in Südfrankreich gelandet. Gott sei Dank wechselt das Wetter schnell und wir waren eine Viertelstunde da, dann kam die erste Regenwolke vorbeigezogen und dann hat sich's wieder relativ britisch angefühlt.
Matthias Schuch unterwegs auf der Isle of Man, zweimal mit der Fähre gefahren, um dahin zu kommen und dann das Verkehrsmittel gewechselt. Wir fahren jetzt mit der Straßenbahn, stimmt's?
Ja.
Fahren wir mal mit, hören wir mal rein.
Langsam und bedächtig kämpft sich der ratternde Straßenbahnwagen an einer steilen Bergflanke hoch. Die kleine Tram ist ein echtes Prachtstück. Ein rotbrauner Kastenwagen mit Teakholzvertäfelung und geschwungenen Verzierungen über den Fenstern des Passagierraums. Offensichtlich kein modernes Fahrzeug, sondern im wahrsten Sinne des Wortes ein Bahnwagen aus einer anderen Zeit. Seit über 130 Jahren verbindet die Snaefell Mountain Railway die Küste der Isle of Man mit ihrem höchsten Berg, dem Mount Snaefell, einem kahlen 621 Meter hohen Gipfel in der Inselmitte. Das Besondere daran? Die Wagen, die bis heute auf der 9 Kilometer langen Bergstrecke unterwegs sind, stammen aus dem 19. Jahrhundert. Sie gehören zu den ältesten noch fahrenden öffentlichen Verkehrsmitteln der Welt. Am Steuer von Wagen Nummer 2 sitzt heute Andy Pollard. Der freundliche Mann mit den kurzgeschorenen grauen Haaren fährt schon seit einigen Jahren auf der Strecke. Bevor er überhaupt hier anfangen durfte, musste er eine spezielle Ausbildung absolvieren, erzählt er. Umgang mit der alten Technik, richtig bremsen am Berg und sogar einen rudimentären Sprachkurs, um die Bedienelemente seiner historischen Tram richtig zu verstehen.
The controls are German.
Alle Kontrollen sind auf Deutsch. Sie sind aus Deutschland importiert. In den 70er Jahren waren alle ursprünglichen Kontrollelemente verschlissen und passenden Ersatz gab es nur noch in Deutschland. Also sie sind rübergeschickt worden und sie funktionieren immer noch.
Wirklich komfortabel ist die alte Straßenbahn nicht unbedingt. Schlichte Holzsitze, nicht besonders gut geheizt und manchmal auch ganz schön rumpelig. Trotzdem, Andy Pollard macht es sichtlich Spaß, seine 130 Jahre alte Tram ins grüne Hochland zu fahren.
Ich würde niemals wieder auf die Flachlandstrecke zurückgehen. Die Berge sind einfach zu abwechslungsreich. Gerade eben ist ein Wanderfalke vorbeigeflogen. Und der ganze Berg steht voller Schafe. Und dann diese Aussicht. Und wir sind noch nicht mal halb oben.
Tatsächlich, der Ausblick auf der Fahrt nach oben wird immer beeindruckender. Erst ein paar Kilometer durch das freundliche Lexitaal, vorbei an alten Minenstollen und dem Lexi-Wheel, dem größten Wasserrad der Welt. Dann die gewaltige grüne Flanke des Mount Snaefell hinauf. Eine karge Berglandschaft aus Gras, Steinen und vielen Schafen, die so auch in den schottischen Highlands liegen könnte. Hinter den grünen Hängen schimmert blau die irische See im Sonnenlicht. Schemenhaft in der Ferne ist die Küste von England und Schottland zu erkennen. Gut 30 Minuten, nachdem sie an der Küste losgefahren ist, erreicht die alte Tram die Bergstation. Der Mount Snaefell ist heute in dichte Wolkenfetzen gehüllt und ein eisiger Wind weht über die kahlen Gipfelwiesen. Ungemütlich, also bleibt Andy im Führerstand seines Wagens sitzen. Eine Viertelstunde Aufenthalt, dann geht's wieder talwärts. Bergab ist Andy noch vorsichtiger als auf dem Berg nach oben. Knirschende Bremsen, Konzentration. Die alte Bahn darf auf gar keinen Fall zu viel Tempo kriegen.
Wir sagen immer, jeder kann eine Tram den Snaefell hochfahren, aber sie sicher wieder runterbringen. Das ist die Kunst. Vor allem das Bremsen. Deshalb sind sie hier bei der Ausbildung auch so streng, wenn sie uns Fahrer an den Bremsen trainieren.
Zurück an der Küste, in der Inselhauptstadt Douglas. Im Hauptdepot der Snaefell Mountain Railway und ihrer Schwesterlinie, der Manx Electric Railway, sind Andrew Scarf und ein Kollege gerade damit beschäftigt, einen der Wagen zu warten. Die Arbeit an den historischen Straßenbahnen hört eigentlich niemals auf, erzählt er.
Diese Tram ist gestern noch gefahren. Als sie abends reinkam, hat der Fahrer gemeldet, dass ein Sitz lose ist. Eigentlich kein Wunder. Der Wagen ist 130 Jahre alt. Und wahrscheinlich haben über die Jahre Millionen Menschen auf diesem Sitz gesessen. Also ist er lose. Und jetzt muss eben einer von den Jungs ran und dieses kleine Problem reparieren.
Andrew Scarfe ist sowas wie die graue Eminenz der Manx Electric Railway. Seit Jahrzehnten beschäftigt sich der schlanke Mann mit der auffälligen Zahnlücke mit den alten Straßenbahnen auf der Insel. Inzwischen hat er mehrere Bücher über sie geschrieben. Für ihn sind die alten Wagen ein Schatz, den es so nirgendwo anders mehr gibt.
Es ist eine unglaubliche Geschichte, dass diese Wagen überhaupt so lange überlebt haben. Und ehrlich gesagt, das war mehr Zufall als Absicht. Und jetzt haben wir hier die beste Sammlung fahrender Originalstraßenbahnen der Welt, die auch noch auf ihrer Originalstrecke fahren. Wir müssen uns um sie kümmern, sie am Laufen halten und sie der nächsten Generation weitergeben. Denn sie sind einer der Hauptgründe, warum Touristen auf die Isle of Man kommen, um mit einer Tram zu fahren, die noch genauso ist wie vor 100 Jahren. Warum sollte man so etwas aufgeben?
Wenn es nach Andrew und seinen Kollegen geht, wird ihre elektrische Straßenbahn wohl auch noch in weiteren 130 Jahren über die Isle of Man rumpeln.
Der Matthias Schuch auf der Isle of Man. Übrigens, wenn ihr euch für Auslandsthemen interessiert, dann ist vielleicht der Weltspiegel-Podcast was. Für euch jede Woche neu, immer ab Freitagnachmittag. Wärmste Empfehlung, der Weltspiegel-Podcast. Matthias, zurück auf die Isle of Man. Lass uns mal übers Inselvolk sprechen. Insulaner haben immer irgendwie was Eigenes. Die Menschen auf der Isle of Man, habe ich den Eindruck, sind nochmal besonders eigen, gerade auch wegen ihrer Lage zwischen den Küsten, ist das so?
Ja, also auf jeden Fall. Man merkt das erstmal gar nicht so schnell, sondern erstmal denkt man, das ist so britisch, das sind Engländer. Aber sobald man da ein bisschen mehr mit den Leuten zu tun hat, fällt einem auf, dass die auch so ein bisschen anderen Mindset haben, dass die anders über Sachen nachdenken. Das liegt daran, dass die Isle of Man ja als eigene Nation mit eigenen Gesetzen insgesamt so ein bisschen weniger reglementiert ist als zum Beispiel Großbritannien oder viele andere Länder in Europa und die Leute dementsprechend auch so ein bisschen entspannter auf alles reagieren und wirken. Also es gibt so diesen Spruch auf der Isle of Man, you can do whatever you want as long as you don't fuck up. Also mach, was du willst, Hauptsache du baust keinen Mist, keinen Bockmist. Und das merkst du den Leuten tatsächlich so ein bisschen an. Die sind insgesamt sehr entspannt, sind was Regeln angeht so ein bisschen, ja, das passt alles schon so und gerade wenn man als deutscher Reporter da ist und arbeitet, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Das ist in ganz Großbritannien so, aber da besonders. Die sind mit Absprachen oft ein bisschen lockerer, als wir es gewöhnt sind. Das heißt, da sagst du dann, ja, wir kommen in 2 Wochen Montagmorgen vorbei und drehen bei euch. Und die sagen, ja, ja, komm vorbei, jeder Tag außer Donnerstag. Und man macht sich schrecklich Sorgen, ob das auch wirklich klappt. Dann kommt man vorbei und natürlich ist es wunderbar. Die Leute sind großartig und nett und freuen sich. Und es wird richtig schön.
Bisschen irisch oder bisschen mehr britisch. Was würdest du sagen, wohin fühlen die Menschen auf der Isle of Man sich gezogen?
Definitiv britisch. Das muss man schon sagen. Das liegt auch einfach daran, dass historisch gesehen die Isle of Man sozusagen von England aus am meisten angefahren wurde, dass es eben auch die Fährverbindung, die Hauptfährverbindung nach England gehen. Das heißt, tatsächlich ist es den Menschen da wichtig. Sie sind was Eigenes. Aber ich glaube, sie sind schon deutlich näher vom Charakter, vom Herzen her an Großbritannien und vor allem an Mittelengland, von wo aus eben sozusagen der Brückenkopf auf die Isle of Man führt.
Du sagst, die sind was Eigenes. Ich kann mir vorstellen, dass da auch stolze Traditionen gepflegt werden auf dieser Insel.
Ja, also es sind relativ viele. Spannend schon mal, wenn man sich allein mit der Sprache beschäftigt. Diese wenigen Menschen auf der Isle of Man, 80.000 und ganz viele davon kommen anderswoher, aber die Ureinwohner haben tatsächlich ihre eigene Sprache, das Manx, eine keltische Sprache. Das ist irgendwie ein bisschen verwandt mit Irisch, ein bisschen verwandt mit Walisisch, aber was Eigenes. Und diese Sprache war praktisch schon ausgestorben. 1974 ist die letzte Person gesprochen, die das als Mutter Sprachler sozusagen gelernt hatte und die Sprache war eigentlich weg. Und dann sind die Leute auf der Isle of Man hingegangen und haben gesagt, nö, wir wollen das eigentlich behalten, haben aus alten Aufnahmen, aus alten Büchern, Texten diese Sprache sozusagen rekonstruiert und künstlich wieder zurück ins Leben geholt. Inzwischen ist alles, alle Schilder auf der Insel sind zweisprachig. Ganz spannend, wenn man dann diese lustigen Namen sieht und fragt sich, ach so klingt das. Und es gibt tatsächlich wieder ein paar Dutzend Menschen, die Muttersprachler sind. Der älteste von denen ist jetzt Mitte 30, das heißt, er ist in den 90ern geboren, hat das als erste Sprache wieder gelernt. Also die haben ihre Sprache sozusagen aus dem Vergessen zurückgeholt. Und was auch sehr schön ist, es ist so ein bisschen eine Insel, da wird viel Aberglaube gepflegt. Jetzt nicht so furchtbar ernst, aber man merkt überall, da sind so Sachen, südlich von Douglas, der Hauptstadt, gibt es die Feenbrücke. Da musst du dran vorbeifahren und den Feen guten Tag sagen, sonst hast du Pech. Oder es gibt ein Wort, das darf man nicht sagen, nämlich Ratte. da spricht man das Wort Ratte nicht aus, weil es bringt Unglück. Das heißt, alle sprechen immer von Langschwänzen, wenn es um Ratten geht. Also auch das ist etwas, das nehmen die nicht super ernst, aber es ist wichtig.
Und dann gibt es den Tynwald Day. Das ist auch so eine Tradition, die am Leben gehalten wird. Was da abgeht, inklusive scheppernder Blaskapellen, das hören wir jetzt.
Mit militärischer Präzision marschiert eine uniformierte Blaskapelle die Hauptstraße des kleinen Dorfs St. John's entlang. Direkt dahinter eine lange Reihe von Schülerinnen und Schülern in Schuluniform oder ihren besten Sonntagsanzügen. Es ist Tynwald Day auf der Isle of Man, der Nationalfeiertag der kleinen Inselnation. Der wird jedes Jahr am 5. Juli gefeiert, immer im kleinen Örtchen St. John's im Landesinneren. An 364 Tagen im Jahr ist das Straßendorf mit der schönen alten Kirche eher verschlafen. Heute jedoch tummeln sich hier tausende Besucher. Der Tynwald Day, das ist eine Mischung aus Volksfest, Tradition, ernsthafter Politik und auch immer eine Riesenshow. Das sieht man schon daran, dass es sich bereits jetzt, 2 Stunden vor dem offiziellen Beginn der Feierlichkeiten, unzählige Besucherinnen und Besucher auf der zentralen Festwiese bequem gemacht haben. Mit Decken, Picknickkörben und viel guter Laune. Auch Rondi und ihre 12-jährige Tochter warten hier bereits darauf, dass es losgeht. Die beiden haben sich ein regelrechtes Basislager aufgebaut, komplett mit Zelt und Gartenmöbeln.
Der 5. Juli ist so ein großartiger Tag, um die Unabhängigkeit und die Demokratie zu feiern, Leute zu treffen und zu picknicken. Wir wollen den ganzen Tag hier bleiben, deshalb haben wir alles dabei. Warme Klamotten, Sonnenbrillen, Zeit, Stühle, was man eben so braucht.
Nur ein paar Meter von Rondis Zelt entfernt erhebt sich der Tynwald Hill. Ein flacher Hügel, auf dem sich bereits im Mittelalter die Vertreter des Inselparlaments, des Tynwald, getroffen haben sollen. Die Menschen auf der Isle of Man sind ziemlich stolz auf dieses Parlament. Es gilt als die älteste durchgängig tagende Volksvertretung der Welt. Die erste Sitzung soll im Jahr 979 stattgefunden haben. Heute tagt der Tynwald normalerweise natürlich nicht mehr auf einem Hügel im Nirgendwo, sondern in der Hauptstadt Douglas. Doch der Feiertag am historischen Tynwald Hill hat immer noch eine ernsthafte politische Komponente. Nach einem Gottesdienst beginnt der offizielle Teil des Nationalfeiertags. In einer langen Reihe schreitet eine regelrechte Karawane der Inselprominenz zum Tynwald Hill. Vorneweg ein Polizeioffizier mit gezogenem Schwert. Dahinter die Abgeordneten des Tynwald und geladene Gäste. Männer in langen roten Roben mit weißen Richterperücken. Frauen mit großen Hüten und Designerkleidern. Militärs mit unzähligen Orden auf der Brust. Ganz am Schluss marschiert der Inselgouverneur in Ausgehuniform und einem Dreispitz mit Federbusch. Sie alle nehmen auf den wartenden Stühlen am Hügel Platz. Jedes Gesetz, das auf der Isle of Man im vergangenen Jahr beschlossen wurde, muss jetzt hier vor dem Gouverneur und der Öffentlichkeit verlesen werden, damit es in Kraft treten kann. Die Zeremonie ist zweisprachig. Auf Englisch und in der fast ausgestorbenen Inselsprache, dem Manx. Nach der offiziellen Zeremonie beginnt der ungezwungene Teil des Tynwald Day. Tausende Menschen auf dem Festgelände essen, trinken und feiern gemeinsam sich und ihre Insel. Das sei eigentlich noch viel wichtiger als die Sache mit den Gesetzen, meint Kate, eine junge Frau mit wallendem Kleid und keltischen Blätterkranz im Haar.
Unsere Nachbarn haben seit 1000 Jahren versucht, uns zu erobern. Und wir haben uns trotzdem unsere Identität bewahrt und all das, was uns von England, Irland und Schottland unterscheidet. Das macht mich schon stolz.
Ganz ähnlich sieht das auch Mike. Mit Bart, Dreadlocks und Kapuzenpulli sieht er nicht gerade wie ein patriotischer Traditionalist aus. Doch das gemeinsame Feiern des Nationalfeiertags ist ihm trotzdem wichtig.
Wir sind so eine kleine Nation mit eigenen Gesetzen, eigenen Bräuchen und Selbstverwaltung. Eben ein eigenes Land. Und die Chance, das einmal im Jahr zu feiern und zu sagen, ja, das sind wir, das fühlt sich gut an.
Heute werden die Menschen auf der Insel noch bis in die frühen Morgenstunden feiern und sich dann ein Jahr lang auf ihren nächsten Tin World Day freuen. Natürlich auch wieder am 5. Juli.
Matthias Schoch auf der Isle of Man. Ich stelle mir ja diese Insel vor, ein bisschen wie Schottland, bisschen schroff, bisschen wettergegerbt. Liege ich da falsch?
Ja und nein. Das Spannende an der Isle of Man ist, es ist so ein bisschen, als hätte man ganz viele Teile der britischen Inseln genommen, die zusammengedrückt und am Ende kommt diese Insel raus.
Best of.
Ja, wirklich. So, es fühlt sich so an. Also, wie gesagt, Douglas, die Hauptstadt, südenglischer Badeort. Der höchste Berg um den Mount Snæfell rum, das ist tatsächlich wie die schottischen Highlands. Im Westen der Insel wunderschöne Steilküste, kleine Glens, tief eingeschnittene Bachtäler in den Bergflanken, das ist wie Irland. Das Lexitaal mit seinen Minen, das fühlt sich an wie Wales. Also, eigentlich kann man in diesen 50 Kilometern von Norden nach Süden die gesamten britischen Inseln durchfahren, durchradeln, durchlaufen. Und das macht es natürlich super abwechslungsreich und richtig schön spannend.
Also wer London will und Edinburgh und Glasgow und vielleicht ein bisschen Dublin, der kann auch einfach auf die Isle of Man.
So ein bisschen was davon ist auf jeden Fall, steckt da drin.
Mhm. Leben die Menschen mit den Überraschungen der Natur? Weil drumherum ist ja einfach viel Wasser. Ich kann mir vorstellen, da ist schon Natur ein großes Thema.
Ja, das ist es. Vor allem das Wetter, muss man sagen. Das Wetter ändert sich schnell. Und was wirklich spannend ist, es gibt dieses Zentralmassiv, den großen Berg, den Mount Snæfell und die Berge drumherum. Und je nachdem, auf welcher Seite dieses Massivs ist, kann auch ganz anderes Wetter sein. Das heißt, man ist im Westen und es ist wunderschöner Sonnenschein, dann fährt man rüber in den Osten nach Douglas, 15 Kilometer, und da schüttet es wie aus Eimern. Gleichzeitig hast du auch wirklich so Phänomene, die kennt man von uns gar nicht. Also, was ich ganz eindrücklich fand, war Manannan's Cloak. Das ist sozusagen der Mantel des Zauberers Manannan MacLir, einer keltischen Gottheit. Das ist ein Seenebel, der sich vor allem im Sommer bildet, wenn das Wasser aus der irischen See mit dem warmen Land, mit der warmen Landluft trifft. Es ist ein wunderschöner sonniger Tag, 30 Grad, und auf einmal zieht aus dem Nichts ein Nebel über die Insel, bedeckt die. Es geht 10 Grad runter, alles fühlt sich dumpf und grau an, und der hängt dann da 2 Stunden und dann ist er wieder weg. Also wirklich Erbsensuppe im Juli, habe ich so noch nie erlebt. Wahnsinn.
Das gucken sich deutsche Reporter wahrscheinlich besonders gerne an. Touristen kommen auch gerne auf die Insel, aber es waren über die Jahrtausende auch viele andere auf der Isle of Man. Wer hat denn, würdest du sagen, die meisten Spuren hinterlassen? Waren die Römer da zum Beispiel oder die Wikinger vielleicht?
Vor allem die Wikinger. Also da sind die Leute heute auch noch stolz. Man sieht sich so ein bisschen als eine Insel in der Tradition der Wikinger. Und diese Spuren sieht man tatsächlich. Also wenn man nach Peel fährt, einem wunderschönen kleinen Städtchen, Fischereistädtchen an der Westküste. Das war früher mal die Königsstadt der Wikinger über 300 Jahre mit einer riesigen Burg, die über diesem, ja, ich sag mal, dieser kleinen Bucht thront, wo man wirklich ahnen kann, dass das mal das Zentrum des Wikingerreichs in den britischen Inseln war. So mittendrin, von da konnte man gut nach England, gut nach Irland, vielleicht das eine oder andere Kloster überfallen. Aber natürlich sind diese Wikinger lang weg. Und wenn man sich das heute anguckt, würde ich sagen, die Prägung ist insgesamt trotz allem noch keltischer. Also es sind keltische Symbole, man sieht keltische Grabkreuze, die keltische Sprache, über die wir schon gesprochen haben. Also das ist eine sehr interessante Mischung. Und ja, in der Neuzeit dann eben durchaus ein Einfluss aus Großbritannien, vor allem eben auch so ein englischer Einfluss, den man durchaus schon merken kann.
Apropos Wikinger, die haben was mitgebracht, was es bis heute dort gibt, nämlich die Schafe. Hören wir mal rein, ob die noch was anderes können als nur Mäh.
Have you seen the pterodactyl?
Jenny Shepherd und Rawdon Hayne sind auf dem Weg zu ihren Tieren. Die schlanke ältere Frau mit den Gummistiefeln und der schweren Arbeitsjacke und ihr weißhaariger Partner betreiben seit einigen Jahren eine Farm in den Hügeln an der Westküste der Isle of Man. Doch während ihre Nachbarn vor allem auf Rinderhaltung setzen, haben sie sich einer ganz besonderen Haustierrasse verschrieben.
Hello, my boys.
Auf einer kleinen Weide kurz hinter dem Farmhaus stehen ihre Prachtexemplare. Sven, Olaf und Gunnar. Die Zuchtböcke ihrer ganz besonderen Schafherde.
The one furthest away.
Der da hinten, das ist der amtierende Champion-Bock der Isle of Man.
Wie normale Schafe sehen die drei stolzen Böcke definitiv nicht aus. Statt fluffig, wollig weiß ist ihr Fell braun, kurz und drahtig. Und sie wirken deutlich athletischer und agiler als normale Schafe. Am beeindruckendsten allerdings ist ihr Kopfschmuck. Auf den Köpfen der Tiere prangt jeweils ein regelrechtes Geweih aus 4 Hörnern. 2 gut 30 Zentimeter lange Spieße, die steil nach oben stehen, und darunter jeweils noch 2 nach unten gebogene Krummhörner, die ihre Schnauzen einrahmen und dabei fast ein bisschen an Stoßzähne erinnern. Jenny ist sichtlich stolz auf ihre Jungs.
Das sind Manx-Lockton-Schafe. Sie sind mit den Wikingern auf die Insel gekommen. Heute sind sie vom Aussterben bedroht. Und das wäre so schade. Sie sind seit 1000 Jahren hier. Wir dürfen sie nicht verlieren.
Dass diese Manx-Locktons als Haustierrasse beinahe ausgestorben wären, hat vor allem damit zu tun, dass sie einfach weniger wirtschaftlich sind als viele andere Schafrassen, erklärt Jenny.
Die moderne Landwirtschaft hat keine Verwendung für sie, weil sie so langsam wachsen. Ein normales Lamm wird im Frühjahr geboren und ist bis Weihnachten gegessen. Ein Lockton kannst du nicht essen, wenn es nicht mindestens 2 Jahre alt ist. Das macht sie unbeliebt bei Bauern, deshalb sind sie fast ausgestorben. Aber sie haben eine ausgezeichnete Wolle und ihr Fleisch schmeckt eher nach Wild als nach Schafen. Der Geschmack ist einfach ideal für Wurstwaren.
Jenny und Rawdon sind eigentlich keine Landwirte. Jenny hat viele Jahre als Lungenärztin in England gearbeitet. Ihr Partner Rawdon war Kameramann für große Hollywood-Produktionen und hat unter anderem an den Harry-Potter-Filmen mitgearbeitet. Erst an einem Punkt in ihrem Leben, an dem andere an Rente denken würden, sind sie beide gemeinsam auf die Isle of Man zurückgekehrt und haben die heruntergekommene Farm von Jennys Familie übernommen. Inzwischen haben sie die größte Herde von Lockton-Schafen auf der ganzen Insel. Zwar produzieren sie mit ihrer nachhaltigen Schafzucht deutlich weniger Fleisch und Wolle als vergleichbare Betriebe, doch dafür ist die Qualität ungleich höher. Für ihre Wurstwaren haben sie inzwischen sogar mehrere internationale Preise gewonnen, erzählt Rawdon, während er stolz durch die kleine hufeigene Schlachterei führt. In mehreren Kühlschränken hängen hier Salamis, Chorizo und Bratwürste. Alles aus dem Fleisch ihrer Lockton-Schafe.
Dadurch verdienen wir mehr mit unserem Fleisch. Für eine 2 Kilo Lammkeule kriegen wir ungefähr 30 Pfund. Mit der Wurst kommen wir auf 68 Pfund für 1 Kilo Fleisch. Bisher macht das niemand sonst auf der Insel. Ehrlich gesagt, wir hoffen auf Nachahmer, die auch Lockton-Wurst machen, denn das wäre ja gut für die Rasse und das wollen wir ja. Deshalb würden wir uns über Konkurrenz sogar freuen.
Die Lockton-Schafe sind allerdings nur ein Teil ihres Farmkonzepts, erzählt Jenny, während sie gemeinsam mit Rawdon eine ihrer Hochweiden inspiziert. Die mehr als 1 Hektar große Wiese steht voller bunter Wildblumen. Selbst einige seltene Orchideen haben sich hier angesiedelt. Dass die Natur bei ihnen mehr Platz hat als bei anderen Landwirten, ist für Jenny kein Nachteil, sondern eine Chance.
Wir kommen ordentlich über die Runden mit der Wolle und mit dem Fleisch. Aber wir merken, dass Ökotourismus immer wichtiger wird. Die Besucher wollen unsere Schafe sehen, die naturbelassen Weiden, den Artenreichtum hier oben, die Teiche mit Schwalben und Libellen. Das wird immer wichtiger für uns. Und es erlaubt uns, gleichzeitig die Schafe zu halten und trotzdem Platz für Wildtiere zu lassen.
Gestern haben sie auf ihrer Hochweide 2 neue Orchideen entdeckt. Die ersten ihrer Art, die hier seit 50 Jahren gewachsen sind.
Isle of Man ist auch total beliebt bei Motorradfahrern. Ne? Was macht die Insel so beliebt? Die Kurven, die Aussicht?
Vor allem natürlich das gefährlichste und älteste Straßenmotorradrennen der Welt. Die TT, die Tourist Trophy, wird seit 1907 gefahren durch die Highlands. Eine 60 Kilometer lange Strecke, wo die Motorradrennfahrer mit 240, 260, 280 Sachen langbrezeln. Das ist unglaublich spektakulär und lockt jedes Jahr Zehntausende an. Selbst wenn das Rennen nicht ist, kommen ganz viele Motorradfahrer, die diese Strecke fahren wollen. Und man muss sagen, es ist beeindruckend. Aber auch ein bisschen crazy, wenn man sich das anguckt. Also diese Strecke, da stehen überall Kreuze von Leuten, die sich da totgefahren haben. Das ist wirklich was. Ein ehemaliger Motorradfahrer hat uns gesagt, da kannst du noch ein echter Mann sein. Sozusagen, früher musstest du einen Bären töten, heute fährst du diese Strecke. Da kannst du dich beweisen. Mir war es zu schnell, aber es ist schon faszinierend zu sehen, was da für Geschwindigkeiten auf so einer engen Bergstrecke gefahren werden.
Also vorsichtig fahren. Lass uns mal übers Essen sprechen. Nach so einer Motorradtour muss man ja auch mal tanken, ne? Lecker Fish and Chips oder was ist das typische Inselessen auf der Isle of Man?
Ich fürchte, Fisch und Chips ist schon sehr häufig, teilweise sehr fettig und tatsächlich sehr lecker und tatsächlich auch insgesamt viel Seafood. Also berühmt sind die Manx Kippers, das ist so ein Räucherhering, der aufgeklappt wird. Oder auch die Manx Queenies, das ist eine Muschel, die da für sehr viele Leute als Spezialität gilt. Ich persönlich bin bei Muscheln immer so ein bisschen vorsichtig, aber tatsächlich mit dem richtigen Sößchen können die auch sehr lecker sein. Und die Muschelschalen sind hübsch.
Ja, also Motorradfahren und Muscheln. Vorsichtig sein. Matthias, du warst ein paar Tage dort. Was würdest du sagen, wie lange sollte man hin, bevor einem die Insel zu klein wird?
Kommt natürlich drauf an, was man machen will. Wenn man so eine schöne Mischung macht aus Natur und Sightseeing und Kultur und Leute kennenlernen und mal ein Pint im Pub trinken, dann würde ich sagen, kann die Insel durchaus 1 bis 2 Wochen einen problemlos unterhalten. Also wir waren 11 Tage da und es gab Teile der Inseln, die habe ich immer noch nicht gesehen.
Beste Reisezeit?
Sommer. Definitiv Sommer, Wetterwechsel trotzdem, aber es ist nicht ganz so mies.
Da, Matthias Schuch hat uns mitgenommen zu einer Insel, die klein wirkt, aber ganz großartig ist. Dank dir, Matthias.
Sehr gerne.
Dass du heute hier warst, hat Spaß gemacht. Das war zwischen Hamburg und Haiti mit einer Reise auf die Isle of Man. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns gern überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr mögt, empfehlt uns gerne weiter. Danke fürs Zuhören, sagen Wolfgang Sesko, Theo Weiß und ich, Philipp Abresch, bis zur nächsten Reise zwischen Hamburg und Haiti.
Ein Podcast von NDR Info.